Mein Name ist Werner Jahn, Coloradio. Eigentlich haben Sie den ersten Teil der Frage schon fast beantwortet gerade, aber ich will es doch noch mal. Sie sagten, in Chile, Chicago Boys, wurde zum ersten Mal diese neoliberale Politik ausprobiert und sie hat sich dann über die Jahrzehnte durchgefressen, könnte man sagen. Und ich benutze mal den Begriff rheinischen Kapitalismus oder Sozialstaat. Ich halte sie zwar auch für politische Kampfbegriffe, die ich nicht teile, aber dadurch habe ich die Gelegenheit, vielleicht das erste Mal Kapitalismus zu sagen. Und ist das ein Zufall, dass sich das so durchgesetzt hat? Es gibt ja, Sie haben auf Frankfurter Schule, ich weiß gar nicht, ob das nur von denen vertreten wird, dass Leute, Wissenschaftler sagen, das Kapital hat keine produktive Anlage mehr in dem Maße gefunden und hat sich in den Finanzsektor verzogen. Dass das durchaus eine dass das zwanghaft passierte, weil aus Geld muss mehr Geld werden, muss Profit werden und wenn ich eben im produktiven Bereich nicht mehr erlange, dann wandere ich und dann gibt es vielleicht solche Produkte, wie sie dann geschaffen wurden und die bekannten Blasen. Das wäre das die eine Frage und die zweite noch ganz kurz, da Sie ja bei Willy Brandt ist ja auch angetreten unter der Überschrift, es war glaube ich auch im Programm, ist jetzt noch im Programm, demokratischer Sozialismus. Ich habe nie feststellen können, was das sein sollte und wäre dankbar, wenn Sie einfach so ein paar Schritte skizzieren könnten oder warum das überhaupt nicht in Angriff oder dass es doch in Angriff genommen wurde. Ich erinnere mich an die ÖTV, 11%, aber dass die Konservativen schrien, das ist viel zu viel. Aber das ist es ja vielleicht doch nicht gewesen.
Okay, vielen Dank.
Okay, also bei diesem ersten Thema, das ist wirklich sehr spannend, da habe ich einfach die Bitte. Ich kann das heute Vormittag wahrscheinlich nicht ausreichend erläutern, aber die Bitte, dass Sie sich schützen vor solchen eingängigen Theorien. Das muss ich Ihnen überlassen. Aber diese Theorie, dass sozusagen das Kapital keine Anlage mehr fand und deshalb jetzt auf die Finanzmärkte gegangen ist, das ist eine Verharmlosung dessen, was da abgegangen ist. Also, nehmen wir nur einen Fall, das war ja nicht der Anfang, aber nehmen wir den einen Fall dieser Hypotheken in den USA, die dann anders verpackt worden sind und dann der Industriekreditbank und anderen in Deutschland verkauft worden sind. Diese Anlage in Häusern und die Kredite weit über dem realen Wert dieser Häuser hat doch seine Ursache nicht im Suchen des Kapitals nach Anlagemöglichkeiten, sondern das sind Leute gewesen, die haben halt die günstigen Kredite, die auch durch die amerikanische Notenbankpolitik leichter möglich geworden sind, in Anspruch genommen und die Banken haben alle Augen zugedrückt. Das war alles, selbiges war falsch, das ist völlig klar. Aber das hat mit dem, was Sie geschildert haben, nichts zu tun. Und auch die Tatsache, dass dann solche Finanzprodukte erfunden worden sind, mit der Behauptung zu tun, dass das Kapital keine Anlagemöglichkeiten mehr gehabt hat. Also ich sehe das einfach nicht als existent an. Wieso soll auch der Bruch plötzlich 1900, was soll der eigentlich gewesen sein?
Anfang, Mitte der 70er.
Ja gut, das ist diese gängige Theorie. Ich habe das irgendwo gesehen, dass da irgendwo Sparbeträge größeren Ausmaßes waren, die dann nicht mehr unterkamen und die deshalb auf die Finanzmärkte gegangen sind. Das ist eine Herrschaftstheorie. Mit dieser Theorie muss man sich auseinandersetzen. Die ist gerade in linken Kreisen absolut gängig und ich halte sie für falsch. Sie ist schlicht falsch. Aber gut, das kann ich heute früh nicht oder heute Mittag nicht alles mit Ihnen abklärt. Ich kann da nur bitten, dass Sie sich damit beschäftigen. Ich werde mich auf der Nachrichtenzeit auch nochmal mit diesem Ding beschäftigen. Das unterschlägt auch die wahren Ursachen. Nehmen wir mal jetzt nochmal einen anderen Fall, die DAX-Entwicklung in Deutschland, also die Aktienentwicklung. Einer meiner Söhne, der hat dann mal 1000 Euro gehabt und die hat er 1998 oder 1999 Telekom-Aktien für 60 Euro angelegt. Ja? Erstens war das kein Überflusskapital, sondern es war halt das, was er da hatte, verdient hatte. Aber die Tatsache, dass er es angelegt hat für 60 Euro, ist das Ergebnis dessen, dass er sich hat beeinflussen lassen von dem gängigen Hype, der damals war. New Economy und IT und dergleichen und Start-up-Unternehmen, das sind doch die markanten Dummheiten jener Zeit gewesen. Und dann hat es zwischen 1987 und zwischen 97 und 1999 diese Vervierfachung der DAX-Werte gegeben. Und dann ist es wieder auf ein Viertel runtergefallen. Dieses Schwanken dann wieder auf um das Vierfache hoch und so weiter. Dieses Schwanken, diese Spekulation, die da drin steckte, das hat auch mit überflüssigen Mitteln auf den Märkten nichts zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass Leute an diesen Bewegungen verdienen und dass sie entsprechend angereizt haben. Und damals wurde halt diese Sache erfunden mit der New Economy und der Sachverständigenrat hat auch so geschrieben und die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft hat sich gegründet und hat es über die grünen Idee gelobt und so weiter und so fort. Und so hat man das alles angeheizt. Das sind die Warnkurse und wenn man dahinter gehen will, dann muss man da reingehen und das beenden. Diese Art von Spekulation muss man an den Pranger stellen, aber das hat mit den vorhandenen Finanzmitteln wirklich nichts. Das ist nicht entscheidend gewesen. Und außerdem gibt es in der Welt wirklich immer noch Anlagen, ich sehe es nicht, es gibt diese Theorie von den ausbleibenden Anlagen, die hat natürlich viele mit der marxischen Vorstellung zu tun, der Überproduktion und weiß der Kuckuck was. Da kann ich halt nicht folgen, aber ich will den anderen Leuten nicht überzeugen, dass sie davon lassen sollen. Müssen sie selber nicht schauen.
So, wir haben.
Und der demokratische Sozialismus, das ist im Bundesbürger Programm gewesen und demokratischer Sozialismus wurde dann so definiert, dass es eine aktive Beschäftigungspolitik sein soll, dass ein enges soziales Netz aufgespannt wird, damit die Leute sozial gesichert sind, dass die aus den Unterschichten die Chance haben müssen, ihre Kinder auf weiterführende Schule zu schicken. Das hat alle konkrete Wirkungen gehabt. Guck, die NRW hatte bis 1970 kaum Hochschulen. Da gab es Köln und Münster und Bochum nicht. Oder bis vorher ist es schon geworden. Das sind alles Bewegungen aus jener Zeit. Und das war das, was wir halt demokratischen Sozialismus genannt haben. Dass man nicht mehr an die Eigentumsfrage herangegangen ist, das meinen Sie vielleicht. Das will ich sofort konzidieren, auch wenn jemand gegen diese Sachen nicht haben.
Okay, wir haben noch knappe 20 Minuten. Und ich habe unendlich viele Meldungen noch. Ich versuche so gerecht wie möglich zu sein. Ich hatte Sie vorhin.
Mein Name ist Matthias Bischof, selbstständiger Handwerker. Es geht um, Sie sprachen um Gestaltungsmöglichkeiten. Die Möglichkeit zur Gestaltung würde eine Verfassung geben. Meine Frage ist, warum haben wir noch keine Verfassung? Sie sprachen mehrfach, oder Sie nannten mehrfach Verfassung und Grundgesetz in einem Atemzug. Wollen Sie sich damit den Worten von Herrn Schäuble anschließen, der sagt, unser Grundgesetz oder das Grundgesetz ist unsere Verfassung? Ein Blick in das Grundgesetz, § 146, würde das richtig stellen, dass, wenn das deutsche Volk mal vereint ist, dass es im Fall Selbstbestimmung sich eine Verfassung gibt. Und eine Verfassung, da könnte man ganz viel gestalten. Warum vermischen Sie Ihre Grundgesetze und Verfassung und warum haben wir noch keine Verfassung?
Also tut mir schrecklich leid, ich halte es nicht für ein mittleres Verbrechen, wenn man das Grundgesetz gleichsetzt einer Verfassung. Also ich bin da vielleicht nicht gebildet genug, um das zu sehen, aber für mich ist das Grundgesetz Auch wenn es diesen anderen Paragraphen gibt, ist es die Verfassung, die wir halt haben. Dass die ihnen übergestülpt worden ist, ein ganz anderes Kapitel, habe ich nicht für sehr sinnvoll gehalten. Und hätte es für richtig gehalten, dass man darüber nochmal ganz nachdenkt, 1990. Aber dass das in der vorigen Zeit nicht dem entsprach, was man eine Verfassung nennen könnte, das kann ich nicht sehen.
Ja, also Sie können nochmal einzuführen,
ganz kurz. Ja, es gibt eine Definition zum Grundgesetz, und die lautet, dass es ein besatzungsrechtliches Statut ist, und so ist es auch gegründet worden.
Also, tut mir einen Punkt. Also, ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass ich in manchen ganz froh war, dass es den 8. Mai 1945 bei uns gab. Und ich kann nicht in großer Trauer leben, darüber nachdenken, dass ich da amerikanische Panzer durch mein Dorf rollen sah. Also ich habe keine Probleme damit gehabt. Ich habe das nie Zusammenbruch genannt, sondern das war schon eine Befreiung. Und auch durch die Rote Armee in Berlin war das eher eine Befreiung als ein Zusammenbruch. Bei allen Neigungen, sowohl im Westen als auch im Osten, auch bei den französischen Besatzern, haben sie sich sehr freundlich genommen. Dennoch kann ich da nichts Schlimmes daran sehen, dass dann die sie sich nicht zusammengesetzt haben, noch unter Obhut der Besatzer sozusagen, und haben ein Grundgesetz ausgetragen.
Also dahinter steckt ein bisschen, ich mache ja seit 18 Jahren deutsche Biografien auf dem Gut, und wir reden natürlich auch über diese Dinge. Dahinter steckt natürlich die große Enttäuschung vieler Ostdeutschen, dass es nicht die versprochene gemeinsame Verfassung gegeben hat, sondern dass es eben bei dem Grundgesetz gegeben ist. Und die Westdeutschen sagten, das ist ein gutes Grundgesetz, und damit passt alles. Das war doch im Grunde der Hintergrund. Und da gibt es immer noch eine große Enttäuschung, wobei ich keine politischen Kräfte von Gestaltungsfähigkeit sehe, um das noch durchsetzen werden in der Bundesrepublik Deutschland momentan. Bei aller Sympathie dafür, da hätte vieles hinzugefügt werden können aus ostdeutscher Erfahrung. So, gut.
Jetzt, also das teile ich ja, Entschuldigung, das teile ich. Und, aber da muss ich Ihnen leider sagen, dass ich als Wahlhelfer vor dem 18. März 1990 im Kreis Strausberg auch sehr bittere Erfahrungen gemacht habe. Ich habe das beworben für langsame Übergang, für Vorsicht bei der Währungsunion, für eine wirkliche gemeinsame Überlegung für Befassung. Und dann meldete sich nicht nur einer unter Beifall, Herr Müller, was Sie uns da erzählen. Eines sind wir sicher, der Herr Kohl bringt die D-Mark. Und darüber, ich klage diese Leute ja nicht an, aber das war die Realität auch im Jahre 1990. Ich war 89 mit Willy Brandt, der fuhr da nach Magdeburg vom SPD-Parteitag von Berlin. Und ich habe nur die Leute, ich habe mich in Brücke zum Redner gestellt und nur den Leuten ins Gesicht geguckt. Und da war für mich alles klar, dass die ganze Hoffnung auf der Linken, dass man jetzt in Dresden und in Chemnitz und in Magdeburg, alte linke Hochburg, dass man dort den großen Durchbruch für das gemeinsame Deutschland erzielen würde. Ein Blick in die Gesichter der Menschen in Magdeburg hat mir gesagt, dass die sich völlig täuschen. Und wirklich, ich will die Ostdeutschen nicht anklagen. Nur, das gehörte mit zur Realität. Es gehörte mit zur Realität, dass das wir sind das Volk unter der Hand in wir sind ein Volk verwandelt worden ist. Und kein Historiker von diesen hochbürgerlichen Historiker geht dem nach, wie das eigentlich geschehen ist, was die CSU da betrieben hat, wo die Aufkleber herkommen. Also, ich will damit sagen, dass man natürlich zwischen uns ist da, das ist eine gemeinsame Leidensgeschichte. Was wie man mit dem Grundgesetz oder der Verfassung umgegangen ist, und nicht eine, die einseitig zu betrachten ist.
So, jetzt sind Sie dran, die ganze Zeit den Arm gehoben haben.
Hallo, mein Name ist Michael Dittrich, Occupy Berlin aktiv. Wenn man sich die sich verändernden Strukturen anschaut, also gewisse Dinge, die implementiert werden in Europa und in Deutschland, also ich spreche vom Index, europäisches Überwachungsprogramm, die Internetzensur, weiterhin Einführung der Todesstrafe, also Aufstand und Erschießung, was legitimiert ist im Lissabon-Vertrag. Und Journalisten nicht beklagen, dass sie nicht mehr frei recherchieren dürfen und deswegen zu einem anonymen Internet quasi veröffentlichen müssen. Und das ist ja auch die Nachgezeichnung, um gegen Öffentlichkeit zu bilden. Und die mit der, sag ich mal, der Massentheorie des Faschismus beschäftigt hat zum Beispiel, könnte man dann nicht postulieren, dass diverse Entwicklungen kein Zufall sind, sondern durchaus gewollt. Und man möchte die Frage stellen heutzutage, ob man als jeder Bürger auch eine Diktatur oder eine Republik möchte, weil wir sind meines Erachtens sind wir auf dem Weg in eine Diktatur und haben auch schon lange gar keine Demokratie mit, die ja eine Utopie ist. Man hantiert ja mit den falschen Begriffen. Wir hatten nie eine Demokratie gehabt. Demokratie als Volksherrschaft. Eine Volksherrschaft hat es in der Geschichte, wenn nur partiell in kleinen Regionen gegeben. Das ist schon mal das eine, dass wir uns sehr auf diesen Doppelsprechen und diesen Neusprechen Doppeldenken bewegen. Und dass die Demokratie ja auch den mündigen Bürger voraussetzt. Und man muss einfach mal sagen, die meisten Bürger dieses Landes sind alles andere als politisch mündig. Und da kommt der Ja, das war's von diesem.
Ja, das gehört mit zu dem, was ich unter Bedrohung meine am Anfang. Wir haben wirklich eine bedrohliche Entwicklung. Gestern war ein Hinweis in einem Beitrag über die innere Entwicklung und den Umgang mit Demonstranten in Griechenland. Das hat mich auch nochmal sehr in dieser Richtung verstärkt. Es geht in Ihre Richtung. Die Aufrüstung zur sogenannten inneren Sicherheit, die läuft parallel zum Sozialabbau. Es ist mir ziemlich klar, dass die Kreise, die da interessiert sind an der Erhaltung der Verhältnisse, sind, dass die auch sich vorbereiten auf sehr harte Auseinandersetzungen. Deshalb fällt es mir nicht so leicht, junge Leute zu ermuntern, auf die Straße zu gehen, weil das immer riskanter wird. Dennoch bin ich dafür, dass sie das tun. Ich weiß nicht. Aber man muss ja sehr, sehr die Realität sehr genau beachten, wenn man über diese Entwicklung nachdenkt.
So, wer hat es sich da hinten?
Mein Name ist Wolf, ich bin Böse Wolf. Ich habe noch vor meinen Respekt und meine Anerkennung für den Mut und für die komplette Weise, wie Sie die Dinge benennen. Sowohl hier in Ihrem Auftritt, als auch in Ihrem bisherigen Veröffentlichung. Das sind ja alles Dinge, Prozesse und Erscheinungen, die uns so fremd nicht sind, sondern die uns tagtäglich mehr oder weniger alle betreffen und bewegen. Und bleibt zu hoffen, dass aus der momentan vorhandenen Lethargie oder eine beständige Reaktion sinnvolle, zielgerichtete Aktionen entstehen. Aber Aktionen wirkungsvoll und mit Niveau. In den Parlamenten aller Ebenen, nicht nur des Bundestages, sondern bis zu unserem Stadtparlament, habe ich manchmal den Eindruck, es wurde das Prinzip ausgegeben. Man meint, meint und meint und will eigentlich also aus der Ständigsteigung gehen, vielmehr nicht. Wie gesagt, sinnvolle Aktionen, und deshalb komme ich jetzt darauf. Ich war etwas verwundert, erschrocken, um nicht zu sagen verwirrt, über die Überschrift Ihres Artikels in der SZ. Revolte dringend gesucht. Ich glaube, mit dem Wort Revolte verbindet das neoliberale Bürgertum erstürmende Gutshäuser und brennende Luxuslimousinen. Und damit entsteht oder geben wir den Ansatz für das, was man bisher so erfolgreich praktiziert: jeder, der auch nur ein wenig anders denkt, wird in die rote linke Ecke, in die ewig gestrige Nostalgie geschoben. Vielleicht können Sie mal zwei, drei Sätze dazu sagen. Es hat sich dieses Wort gewählt.
Ja gut, ich habe das ja nicht, ich habe ja nicht die Überschrift gemacht. Das ist so bei Artikeln. Ich habe einen Artikel geschrieben und da gibt es eine Passage drin, dass ich schreibe innerhalb des konservativen Teils unserer Gesellschaft, zum Beispiel beim BDI, was ich vorhin ja auch gesagt habe, beim Bundesverband der Deutschen Industrie. Und beim Handwerk ist so etwas wie eine Revolte nötig. So habe ich das. Es ist völlig klar definiert auf das. Und ich kann jetzt nicht die Sächsische Zeitung kritisieren dafür, dass sie aus diesem für sie attraktiven Wort eine Überschrift gemacht hat. Aber es hat natürlich einen anderen Charakter bei mir gehabt. Ich will sie nicht kritisieren, weil sie wahrscheinlich mit der Einschätzung recht haben, dass das wiederum die Leute sofort verstört. So wie Sie das vorhin gesagt haben, mit Blick auf jede Vorstellung, dass man mit der Linken zusammen etwas machen müsse politisch. Ich bin der festen Überzeugung, aber hoffentlich nicht verheimlicht, fest überzeugt, dass es eine Veränderung gibt, wenn es dieses linke Bündnis gibt. Und fürchte halt das Schlechte, dass es jetzt in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, dieses nicht anstrebende Bündnis ist, dazu führt, dass die Dicke rausfällt und dass damit dieses Projekt auch höchst gefährdet ist und damit auf Dauer eine rechte Mehrheit in Deutschland zementiert ist. Also, jetzt bin ich abgeschweift, Entschuldigung, ich wollte damit sagen, so ein Begriff wie Revolte ist als Headline, als Überschrift, falsch, ich denke, das ist sofort recht, hätte ich nicht als Überschrift genommen. Im Text habe ich es gehabt, muss ich verantworten, muss man also jeden Ausdruck dieser Art, muss man wählen, wenn man ihn da reinschreibt. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass innerhalb der konservativen Wirtschaftsverbände ein Aufbruch, eine Revolte nötig ist, damit die eigentlich auch doch in Minderheit sind, bei den Handwerkern sind doch nicht die Finanzhaie die Mehrheit, sondern die anderen, dass innerhalb dieser Verbände eine Art Revolte nötig ist, damit endlich auch die Interessen derer zur Geltung kommen, die Mehrheit in diesen Verbänden ausmachen. Das war gemeint.
Also, bitte keine weiteren Meldungen mehr, wir schaffen es nicht mehr. Ich habe noch vier, die ich jetzt aufrufen möchte. Sie sind dran.
Mein Name ist Robert Deming, ich arbeite mich als erstes mal als aktiver Gewerkschafter.
Ich möchte nur noch ein paar kleine Sachen aus der Sicht von mir erzählen. Ich arbeite halt eher an der Basis und nicht unbedingt in den Vorstandsetagen. Und unten ist das bei uns so, dass die Gewerkschaften zunehmend einfach nicht ernst genommen werden. Die werden als machtlos angesehen, gerade in den Tarifrunden jetzt laufen ja viele Kampagnen in den Medien, wo halt einfach behauptet wird, auch die Gewerkschaften, die Forderungen seien überzogen, das steht den Leuten gar nicht zu und die haben sowieso schon genug. Und gerade bei den Streitthemen ist es jetzt natürlich schwierig, an die Leute auf die Straße zu kommen und zu sagen, hier muss was passieren, wir wollen auch was erfahren. Einen ganzen großen Kuchen. Darüber hinaus ist die allgemeine Berichterstattung und die Gewerkschaftsaktivität sowieso sehr gering, wenn man jetzt nicht unbedingt der Konsument von Internet und Deutschland ist. Also in der Bildzeitung, selbst in der Sächsischen oder in der Tageszeitung, liest man einfach nichts davon, was da passiert. Und gerade an der Basis in diesen Betrieben passiert ziemlich viel, die Leute engagieren sich dort immer mehr, aber es wird halt einfach nicht darüber berichtet und es wurde totgeschwiegen einfach. Um diese Ängste nochmal aufzugreifen, die Leute haben, wenn die Leute auf die Straße gehen, dann haben wirklich Angst vor dem Job. Die Leute haben Angst auch vor den Sicherheitskräften, die dann irgendwann mal etwas massiver durchgreifen. Und das Schlimmste aber ist, warum die Gewerkschaften sich meiner Beschreibung nach zurückhalten, es ist verboten, aus politischen Gründen zu streiten. Das dürfen wir nicht, das ist das Problem. Nun gibt es aber da schon Gegenbewegungen und eine davon sind diese Wiesbadener Appelle und ich finde, die sind da auch wert, diese ganze Sache mal zu unterstützen, dass auch der kleine Arbeitnehmer einfach für die Politik, für seine Politik wieder auf die Straße gehen kann. Das ist
ja, vielen Dank.
Jetzt finde es prima, dass ich zu Wort gekommen bin. Also sagen, dann alles unterstützen. Und ich finde, dass wir halt ohne die Organisation, ohne die kollektiven Auftritt von Arbeitnehmern überhaupt nicht weiterkommen. Und das muss wieder von den Betrieben in den anderen Etagen hineinwachsen. Und die Kritik der oberen Etagen ist meines Erachtens jetzt langsam angebracht, deshalb habe ich es im 1. Mai auch gemacht, weil ich mal kritisiert habe, weil die sich zu sehr einlassen auf die herrschenden Linien. Da sind wir uns einig. Ich finde es toll, dass es auf dem Briefschieben noch gibt.
Ganz hinten rechts war noch jemand.
Ich komme aus Lübeck. Das liegt zwischen Coburg und Bamberg, falls es irgendwo gibt. Ich will zwei Dinge sagen. Mediale Verdummung ist nicht zu unterschätzen. Ja. Ende 2011, in einer direkten am Sonntag, wir sind alle Linke, da ging es also darum, dass das gesamte Volk quasi verantwortlich gemacht wird für die Finanzkrise und dass laut Verfasser des Wahlartikels schon seit vielen Jahren generell über die Verhältnisse geredet worden sei. Also wir haben die gesamte Gesellschaft versucht. Und demzufolge alle, ich betone alle, das war sogar ein Feld unter Wahlthematik, alle Verantwortung für die Krise zu tragen haben. Also, und dann noch ein zweites Beispiel, mediale Verdummung. Ich würde sagen, ich bin mal am Wochenende rausgefahren und da kam von der evangelischen Kirche in Deutschlands, da kommen so zwei, dreiminütige Passagen, die sogenannte Andachten, ja. Und weil man schon mal denkt, sich da nichts Großartiges vor allem und moralisch, was da zu sagen ist, ja. Und da ging es sinngemäß darum, das hat eine Pfarrerin gesprochen, ja, aus Ostdeutschland. Und die hat sich als so geäußert, es ist doch positiv, wenn besser, finanziell besser gestellt wird. Notleidende Kinder oder Leute, Kinder wollen in Slums, in Indien beispielsweise, vegetieren, wenn man denen helfen kann, wenn man dazu in der Lage ist. Ja. Und hat auch in einer Reihe das Beispiel Griechenland gebracht, die Finanzhilfe, die jetzt gestellt werden. Ne. Und hat jetzt also diesen Beitrag wiederum als Ziel gegenübergestellt, voraus zu sein. Wieder uns nochmal voraus zu sein, ist gut, um anderen helfen zu können. Ja. Also, jetzt mal verkürzt, für uns Deutsche, für die finanziell besser gestellten, wenn man so sagen will, besser gestellten Staaten, ist es Anführungszeichen eine schöne Sache, eigentlich den Staaten, ja, auf Griechenland, um helfen zu können.
Können Sie es ein bisschen kürzer machen?
Ja. Die gleiche Rente helfen zu können, die Frage zu lösen. Das heißt, wir werden den Griechen voraus, hat sie im Artikel gesagt. Ja, was sie damit eigentlich näheres gemeint hat oder was dahinter gesteckt hat, bleibt mit mehreren Fragezeichen zu sehen. Aber jeder kann sich sagen, was mit dem Griechen.
Also, ich danke nochmal für den Hinweis auf die mediale Verdummung. Das halte ich auch für das zentrale, wirklich für das zentrale Problem. Sonst hätte ich mich da nicht hier gemacht. Ich habe da nochmal gesucht nach der Passage, was die Gewerkschaften betrifft, die Meinungsmache. Das ist ganz zentral. Und wenn wir das nicht schaffen, aufzuklären darüber, welche Medienbarriere jede Gewerkschaftsbewegung, jede Linke hat und wie das fundamental anfängt, schon mit der Behauptung, dass wir in unsere Verhältnisse gelebt haben oder dass das doch eine ganz schöne Welt ist für diejenigen, denen es gut geht, für die anderen mitsorgen, mit der Tafel, mit dergleichen mehr. Das ist das konservative Caritas-Modell. Mit denen möchte ich nichts gemein haben, damit das mal klar ist. Ja? Denn das ist nicht die Gesellschaft, die wir anstreben. Also, aber nochmal danke für den Hinweis auf diese Bedeutung.
So, die Zeit ist eigentlich rum, aber ich würde gerne meinem Vater noch das Wort geben zuletzt. Ich bin ganz sicher, ich habe irgendjemand vergessen und ich entschuldige mich jetzt schon, aber es waren zu viele Wortmeldungen in relativ kurzer Zeit.
Dankeschön. Ich möchte in dieser Runde ein ganz persönliches Wort sagen, nämlich über eigene Betroffenheit, die mich stark bewegt, wenn wir analytisch über die Verhältnisse in unserer Gesellschaft und im europäischen Raum nachdenken. Betroffenheit resultiert daher heraus, dass ich rede nicht nur von meiner Person, sondern es gibt viele Mitbürger, die so die Situation erleben, enttäuscht bin von den Parteien, von denen wir erwarten, dass sie für uns das Volk die Probleme lösen. Ich bin enttäuscht darüber, wie involviert sie in die Wirtschaft sind, in die Finanzinteressen von Konzernen und des Finanzmarktes und auch im Blick auf ihre Glaubwürdigkeit. Das, was heute gesagt wird, muss nicht unbedingt morgen in die Tat umgesetzt werden. Das haben wir so oft schon erlebt. Und die Frage, die ich eigentlich nur stellen wollte, weil ich selbst keine Antwort darauf habe, auch vielleicht Impulse kriege, könnte es sein, dass unsere Parteiendemokratie am Ende ist. Dass wir einfach so festgefahren stecken, dass wir vielleicht über andere oder neue Modelle einer Demokratie gezielt nachdenken und danach suchen müssen.
Das ist aber sehr hart, jetzt am Schluss so eine Frage zu stellen. Dabei wollte ich mich erstmal entschuldigen bei denen, die ich vielleicht zu hart geantwortet haben oder zu abweisen. Da wollte ich ausdrücklich nochmal sagen, zu Zinskritikern, Wachstumskritikern spreche ich nicht ab, dass sie danach richtigen Wegen suchen, sondern ich habe halt da meine Meinung zu und ich bitte zu entschuldigen, wenn ich das so deutlich immer sage. Liegt an der Kurpfälzer Art und Herkunft, dass man das so macht. Das könnte ich jetzt gleich übertragen auf das, was die Parteien, was Sie gesagt haben, die Parteidemokratie verwendet. Ich teile alle Skepsis. Ich habe unheimlich viel darüber nachgedacht, warum meine Partei, die SPD, so bankrott gegangen ist, so inhaltslos, so unstrategisch, so sehr die Hoffnung vieler Menschen enttäuscht hat. Und das Gleiche würde ich jetzt anwenden auf, oder ich sehe das nicht noch bei Grünen, den verstehe ich nicht gut, der ist genauso traurig für die Entwicklung seiner Partei, zumindest dieses Teil ist der, den ich meine Sozialpflege genannt. Und ich könnte das, wenn ich an manche Entwicklung bei der Linken denke, auch schon anwenden. Beim Grünen kann ich das sowieso anwenden. Bitter enttäuscht bin darüber, was die daraus gemacht haben, was sie einen Ansatz haben. Und dennoch weiß ich nicht, was der Satz heißt, die Parteidemokratie ist am Ende, wir müssen uns was Neues ausdenken. Wir sind am Ende unserer Diskussion. Es ist unfair, sie zu fragen, sagen Sie mal, in welche Richtung es gehen soll. Und ich habe ja vorhin gesagt, was ich von welche Gefahren ich bei Volksentscheiden sehe. Können wir gleich an die Redaktion der Dienstleistung die Entscheidung übergeben. Ich bin da ratlos. Das ist deshalb eine bösartige Frage von Ihnen, hier am Ende zu stellen, weil ich meine Ratlosigkeit so deutlich machen muss. Ich bitte, und jetzt komme dann halt zu der etwas formelhaften Antwort, dass ich sage, ich kann mir trotz allem jetzt nichts Besseres vorstellen, als daran zu arbeiten, dass man mit den Strukturen wieder besser hinkommt, weil ich nichts anderes mir vorstellen kann, vorerst. Aber vielleicht haben Sie recht, vielleicht gibt es eine andere Art der permanenten Volksabstimmung und dergleichen mehr, wie man zu einem besseren Ergebnis kommen könnte. Aber so richtig sehe ich es nicht. Ich beraten das Vorschlag über Internetentscheidungen herbeizuführen. Das sehe ich noch nicht. Also würde viele Leute auch ausschließen. Und außerdem ist damit der Prozess immer noch nicht klar, wie das eigentlich gehen soll und wer das dort zu sagen hat und wer die übrigens aufregende öffentliche Meinung darüber macht, wie geraten so gut weg ist, in der öffentlichen Meinung, muss man sich ja auch mal fragen. Und so weiter. Also ich bin da ratlos und das ist unfair, mir eine solche Frage zu stellen. Aber ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken für diese lebendige Diskussion und Ihnen wünschen und uns wünschen, dass Sie versuchen, fortzufahren in dem, was Sie an eigenen Aktivitäten haben, was Sie in der Gewerkschaft im Betrieb nehmen, andere auch in den Betrieben, andere in Ihren Kreisen, nach den Kreisen. Nutzen Sie die Möglichkeiten, ganz andere, wie die Occupy-Bewegung halt, mit Aktionsformen. Und das kann ich nur bewundernd sehen, dass sich da auch etwas tut. Und wir sollten das unterstützen und wir sollten helfen, dass junge Leute den Mut haben, auch für uns letztlich mit den Unternehmen zu halten. Das ist bewundernswert und ist unterstützenswert. Ihnen allen darf ich danken, schön fürs Kommen. Ich war gerne hier in Dresden, sage ich nur nochmal. Ich bin gerne gekommen, weil es hier so einen aktiven Kreis gibt. Und dann war ich danke nochmal zum Schluss für die Federführung in diesem Kreis. Und dann gäbe es auch selbstverständlich und allen anderen, die dort natürlich
DFG, was ist denn nun eigentlich das DFG genau?
Das ist das Dresdner Frühjahrsgespräch.
Aha.
2012. Also die Kosten für dieses Frühjahrsgespräch, das, die müssen im Grunde auch gedeckt werden. Seien Sie so lieb und sprechen Sie ein bisschen was. Ich wünsche Ihnen guten Heimweg und noch herzlichen Dank an alle, die an der Organisation teilgenommen haben. Und auf dem Weg zurück nach Hause finden Sie Brötchen, Saft und alles Mögliche noch da draußen. Sie können sich noch unterhalten. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.